Kunstradio, Radiokunst.
Also grundsätzlich war die Idee, dass die Stimme in erster Linie nicht der Kommunikation dient, wie das allgemein so üblich behandelt wird, sondern dass die Stimme berührt und auch betrifft und etwas auslöst und etwas verursacht in dem und bei dem, der zuhört.
Hörbar hat Bruno Biesek seine Stimme auch bei seinem Kunstradio-Interview experimentell verändert. Dass die Tonqualität nicht der gewöhnlicher Radio-Interviews entspricht, hängt mit der Idee der heutigen Sendung zusammen. Durch einen Voice-Transformator hat der Künstler seine Stimme verändert. Mit einem Mikrofon vor einem Lautsprecher wurde diese schließlich aufgenommen. Eine Veränderung in Etappen also. Geht es nach dem Künstler, handelt es sich heute in den meisten Fällen nicht mehr um die menschliche Stimme selbst, sondern um Übersetzungen. Übersetzungen sind für Biesek jene Bereiche, in denen die menschliche Stimme modifiziert wurde, wo etwas dazwischen steht, wie eben das Mikrofon, der Lautsprecher, Aufnahmegeräte oder Radioübertragungen. Durch diese und andere technische Hilfsmittel kann heute jede Stimme beliebig moduliert werden, sodass sie am Ende mit der Identität des Sprechenden nichts mehr zu tun hat. War die Stimme früher ein Spiegelbild der Seele, hat sie sich in vielen Fällen heute zu einer Übersetzung gewandelt. Der österreichische Radiokünstler Bruno Biesek hat in seinem neuesten Kunstradioprojekt mit dem Titel »Die Stimme hinterlässt sehr wohl einen Eindruck bei dem, der hört« Statements über Stimmen eingeholt. Hintergrund des etwas sperrigen Titels ist die Idee, dass man nur dann wirklich sprechen kann, wenn man sich hört. Dieses sich selbst hören und sprechen hat nicht zuletzt auch Auswirkungen auf unseren Körper. Der Linzer Performance-Künstler, Sänger und Stimmakrobat Didi Bruckmeier hat dafür den Fachausdruck psychotrope Ebene parat, in die sich Sänger durch ihren Stimmklang begeben. Dieser Schwebezustand, in dem sich die Sängerin oder der Sänger befinden, soll im Idealfall auch auf das Publikum überspringen. Doch besteht für Bruno Biesek zwischen gesprochenem Wort und Gesang kein gravierender Unterschied.
Bereich, in dem sich die Stimme bewegt, im gesprochenen Wort und als Gesang, ist von der Tonhöhe unterschiedlich und von der Expressivität auch unterschiedlich. Vom grundsätzlichen Klang und der Möglichkeit zu berühren gibt es für mich da kaum einen Unterschied.
Ich bin da, beschreibt laut ausgesprochen die eigene Anwesenheit, was auch einer Kurzform unseres Sendetitels. Die Stimme hinterlässt sehr wohl einen Eindruck, bei dem der Hört entspricht.
Ich habe bei meinen Recherchen herausgefunden, dass ich am liebsten beginnen möchte bei denen, die keine Stimme mehr haben. Hab mich an Kehlkopfoperierte gewandt, hab mit denen Interviews geführt, habe mich dann weiter beschäftigt mit den Gehörlosen, die sich selbst nicht hören können, aber doch eine Stimme haben und fälschlicherweise immer noch taubstumm genannt werden, obwohl sie das ja gar nicht sind. Habe dann fortgesetzt mit Interviews mit Sehbehinderten und Blinden, die ganz in der Welt der Akustik leben und für die Stimme etwas ganz anderes bedeutet als für uns Sehende. Dann habe ich mich eingehend beschäftigt mit Künstlern, die mit Stimme arbeiten.
Und das sind unter anderem Blixer Bargeld von den einstürzenden Neubauten, Diamanda Gallas, David Tub, Didi Bruckmeier, aber auch eine Hälfte des Sumpfs, nämlich Fritz Ostermeier.
Herangegangen bin ich an dieses Thema so, dass ich mir überlegt habe, in welchen Bereichen, auf welchen Feldern kann man denn Überlegungen zur Stimme finden. Und das sind die Bereiche Musik, Bereich Technik, aber auch Bereich Medizin, dann der ganze Bereich der Sprechberufe, natürlich auch die kommunikationswissenschaftliche Seite und die philosophische Seite ist hier nicht zu vergessen, als auch Religion hat sehr viel mit Stimme zu tun.
Was mich sehr verwundert hat bei meiner Arbeit ist, dass ich eine Verbindung entdeckt habe zwischen zwei ganz unterschiedlichen Begriffen, nämlich dem Begriff der Stimme und dem Begriff der Stadt.
Es war ganz erstaunlich für mich, wie viel Stadt und das Urbane, aber auch städtische Verwaltung mit dem Bereich Stimme zu tun hat. Einerseits war das im Bereich des Sozialen zu bemerken, dass gerade die Stadt Wien sehr viel tut für die Gehörlosen in Wien, als auch für die Sehbehinderten in Wien. Und auf der anderen Seite war im kulturellen Bereich zu merken, dass es Einrichtungen der Stadt gibt, die sich ganz speziell mit Stimme und Stimmausbildung beschäftigen. Ganz vorrangig habe ich hier anzuführen, das Konservatorium der Stadt Wien.
Aus Zeitgründen konnten in dieser Sendung nicht alle von Bruno Piesek aufgenommenen Interviews verarbeitet werden. Hier vor allem die Aufnahmen über die technische Seite der Stimme und Stimmverarbeitung vom Institut für Schallforschung an der Akademie der Wissenschaften in Wien und vom Voice Processing Center von Alcatel. Stellvertretend für den Künstler bedanke ich mich an dieser Stelle für Ihre Mitarbeit. Unter
kunstradio.at
können Sie neben allen bisherigen Kunstradiosendungen und mehr auch mehr von Bruno Piesek zur heutigen Sendung erfahren. Hören Sie jetzt. Die Stimme hinterlässt sehr wohl einen Eindruck bei dem, der hört.
Eingeschalten. Sie müssen nur mehr die Lautstärke wählen. Sprechen Sie nicht.
1, 2, 3.
Geht schon.
1, 2, 3. Was
denn? Geht schon.
Hört man?
Ja.
Ja. Ja, genau. Aber das Schrecklichste ist halt, dass man sieht, dass man seine eigene Stimme nicht mehr hat. Weil ich hab sie noch lang im Gehör gehabt. Wenn ich geträumt hab, hab ich immer noch meine Stimme gehabt. Ich hab auch noch normal gesprochen. Das, was halt nicht mehr ist. Also das, ich glaub, da muss der Hirn, das Hirn erst wieder umgebaut werden.
Ja, sie haben sich identifiziert mit ihrer Stimme.
Ja. Dass man keine Stimme hat. Das deprimiert einen furchtbar.
Der Kehlkopf hat ganz wichtig zwei Funktionen. Ja, die erste Funktion, die erste Aufgabe ist die Koordination von Atem- und Schluckablauf. Und die zweite wichtige Funktion ist eben die Stimmfunktion. Dass der Kehlkopf mir die Möglichkeit gibt, durch die Stimmbänder mich auszudrücken. Und ja, das ist halt dann natürlich ein ganz ein gravierender Einschnitt, wenn jetzt aufgrund eines Tumors, wenn der so groß ist, dass der ganze Kehlkopf entfernt werden muss, dann verliere ich auch meine Möglichkeit, mich mitzuteilen.
Ich habe circa 4 Wochen nach der Operation begonnen, mit einer Logopädin sprechen zu lernen. Und sie hat mir das einmal erklärt. Und da habe ich mir gedacht, Das lerne ich sowieso. Wie? Weil dem mit diesen Luftabdrücken wieder heraufholen. Das hat man dann gesagt. Ich soll mal versuchen.
Ich erkläre mal den Patienten wieder das Funktionsprinzip. Jetzt zum Beispiel bei der Esophagus-Ersatzstimme probieren wir mal, ganz wichtig, den Ton anzubilden. Das heißt, die Luft im Mund zu sammeln, die unter Anführungszeichen hinunterzuschlucken und wieder heraufzudrücken, dass so ein Rülpston entsteht. Und ich brauche die Stimme, jetzt ob es Ersatzstimme ist oder Kehlkopfstimme, brauche ich ja nur für den Ton. Die einzelnen Buchstaben werden mit den Lippen, mit der Zunge, mit den Zähnen gebündelt. Und das kann der Patient nach wie vor.
Da hole ich immer die Luft drauf und dann kann ich wieder weitersprechen. Natürlich in Anfang. Ja, ist mir noch ein paar Sätze, dann schon sehr müde. Aber heute rede ich schon ohne irgendwas.
Das ist sicher für Patienten, denke ich mal, eine Art Schock, obwohl sie darauf vorbereitet werden. Ja. Natürlich erklärt man ihnen, sowohl der Arzt als auch die Logopädin, was sein wird, wie das sein wird. Aber ich glaube, ehrlich gesagt nicht, dass man sich das wirklich auch vorstellen kann, was das bedeutet, aufzuwachen, keinen Ton von sich geben zu können. Und es ist sicher auch Aufgabe der Logopädin, dass man da mal sozusagen diese Scheu oder einfach das überwindet, weil am Anfang viele Patienten trauen sich nicht einmal mit dem Mund zu artikulieren, obwohl sie das können. Ja? Einfach so eine Art Schonhaltung einnehmen. Und das ist sicher auch einfach in der Rehabilitation wichtig, dass man das eben mit dem Patienten überwinden lernt. Ja,
ja, man muss sich mal vorstellen, nicht stimmlich lachen, weinen zu können, nicht husten zu können, sich nicht räuspern zu können. Ja, also das ist
einfach, wir drücken unsere Emotionen ja auch durch Stimme aus. Ja? Und einfach das nicht mehr zu können, nicht mehr schreien zu können, wenn man wütend ist, ja? Das ist ein sehr, sehr tiefer Einschnitt im Leben eines Menschen.
Ich kann durch meine Stimme sagen, wie ich mich fühle. Ich kann mit meiner Stimme kann ich nicht schummeln. Ich kann sagen, mir geht's toll, aber in meiner Stimme kommt einfach zum Vorschein, dass ich mich nicht so fühle. Ich höre, man hört immer, wenn ein Mensch nervös ist, die Stimme zittert. Man hört immer, wenn ein Mensch traurig ist, die Stimme klingt klossig, ich habe einen Frosch im Hals. Ja, also es ist der Spiegel meiner Seele.
Bei uns ist der Spiegel gebrochen. Weil, wenn man nämlich richtig hört beim Telefon, wir Frauen haben irgendwie alle den gleichen Ton. So zum Beispiel, normal kenne ich jeden dann der Stimme, wenn er telefoniert. Aber wenn mir eine kehlkopflose Patientin anruft, muss ich fragen, wer es ist. Wir haben irgendwie alle den gleichen Tonfeuer oder wie, weißt du.
Na, da kommt eben dazu, dass einfach bei gesunden Leuten die Stimme durch von ganz vielen Faktoren und durch ein komplexes Zusammenspiel funktioniert. Ja? Und wir haben ein sehr großes Repertoire an der Modulationsfähigkeit der Stimme, hoch, tief, laut, leise, ja? Behaucht, gepresst. Ja? Also es gibt, ich weiß nicht, in der Literatur 300 verschiedene Bezeichnungen, wie Stimme klingen kann. Ja? Und deshalb kann man mit der Stimme so viel Ausdruck rüberbringen. Und das ist sicher jetzt bei laryngektomierten Patienten, die ja mit einem völlig anderen Organ, nämlich mit dem obersten Ring der Speiseröhre, die Stimme bilden, ist das sicher herabgesetzt. Ja.
Wie geht es? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich habe mit einem Mikrofon da auch schon im Rathaus gesprochen. Das ist nur eines. Bei uns darf kein Hintergrundlärm sein. Weil da nutzt uns auch das Mikrofon nichts. Im Rathaus haben sie sämtliche Selbsthintergrund vorgestellt. Und da in diesem dann spielt schon jeder. Jo. Die Stimme ist ja da.성씨는 똥분자요. 이름은 삼촌.
Veistu hver byðja skal, veistu hver blóta skal, veistu hver senda skal, veistu hver sóa skal.
Væti mora pasaranya, deixa baga dolorairo, ai deixa o menino dormir.
Чисэн бол чав захсыг дуур айлгсан хаалга сайхан хавтчтай нарас модын зөөлд нарийн харуулсан хийсэн бол мальч цэг дуур айлгсан бай сайхан гомтой бүх хүмүүс бүрэн харуулж шилжиж хийсэн бол бүрэн шигээрэлэн хийсэн үлдэн бүрэн тамингын харийн хат бүрэн нагийн харуулсан бай бүхэн модон дээр байсан гэсэн бүрэн хүмүүс нас их хөөдөн бүрэн хүмүүс нас их хөөдөн бүрэн гэрийн
Tab, Dateityp, Doppelpunkt, Ausklapplid, Tab, öffnen, Schalter, Tab, Tab, Punkt, Eingaben in Doppelpunkt, Ausklappliste, gewählte Ordner, eigene Dateien, Schalter, Tab, Tab, zurück, Schalter, Tab, abmelden, Schalter, Punkt, aus, umschalt, eigene, zurück, Schalter, Klammer, auf, Schalt, E, Doppel, Runde, Klammer, auf, R, Doppelpunkt, Tab, Nesse, Ansehen, Hallo, Punkt, RTF,
Bei der Arbeit eines Blinden am Computer gibt es Braillezeilen, die den Bildschirm auslesen. Der Bildschirm schaut ganz normal aus und der Inhalt wird wird auch auf eine Braillezeile übertragen. Für Sehbehinderte gibt es Bildschirmvergrößerungen, wo ein Teil des Bildschirms so wie mit einer Lupe vergrößert wird. Und als drittes Medium gibt es die Sprachausgabe, wo ein Bildschirm über Stimme ausgelesen wird. Man bewegt sozusagen den virtuellen Cursor über den Bildschirm und wo sich der befindet, das wird gesprochen.
Tab, suche den Doppelpunkt aus. Eigene Datei, runde Klammer auf D, runde Klammer auf R, Doppelpunkt.
Bei diesen Stimmen gibt es auch große Unterschiede. Es gibt synthetische Stimmen, die besser oder schlechter sind. Fürs Englische sind sie meistens besser. Im Deutschen fällt es offensichtlich schwerer, diese synthetischen Stimmen herzustellen, oder es ist vielleicht ein geringerer Markt vorhanden. Und dann gibt es Stimmen, bei denen aufgenommene Phoneme in schneller Zeit zu ganzen Wörtern zusammengesetzt werden.
So, David, gut. Jetzt liest das Ganze vor.
Postpunkt Text. Männliche oder weibliche Stimme?
Nehmen wir die weibliche.
Okay, die Qualität ist zwar nicht so gut, aber okay, ich bin bereit.
Okay.
Warum geht das nicht? Da spricht es einfach nicht. Okay, los.
1. IQ, liebe PC.
Ja? Okay, los.
Während ein Brief nach Australien oder Amerika auf herkömmlichen Weg schon einige Wochen brauchen kann, liegt bei einer E-Mail der elektronische Brief innerhalb von Sekunden im elektronischen Postfach des Empfängers.
Unser Problem ist jetzt natürlich hier, das was jetzt hier in Dosen Sprachausgabe ist wesentlich und dann ein bisschen langsamer im Rechner. Hier ist der Rechner eigentlich zu schnell für die Sprachausgabe schon, das geht gerade noch. Sie haben gehört, es ist fast schon eine Überlappung eigentlich da. Und das ist eigentlich das Hauptproblem. Lass noch einmal unter der männlichen Stimme vorlesen. Vielleicht haben wir es hier etwas besser. Sonst ist die Stimme nämlich wirklich klar.
Es geht leichtere. Ich meine, geht bessere Qualität. Ein bisschen, nicht viel, aber es geht. Okay.
Während ein Brief nach Australien oder Amerika auf herkömmlichen Weg schon einige Wochen brauchen kann, liegt bei einer E-Mail der elektronische Brief innerhalb von Sekunden im elektronischen Postfach des Empfängers.
Bei dem jetzigen Bildschirmauslesesystemen und Software ist es so, dass also synthetische Sprache verwendet wird, die ist an und für sich deutlich, kann beeinflusst werden und bringt eigentlich schon ein gutes Klangbild, ein gut verständliches Klangbild.
Mir selbst ist diese Art von Stimme egal. Also ich empfinde hier keine besonderen Dinge, ob die jetzt schlechter klingt oder besser klingt. Wichtig ist, dass die Stimme verständlich ist. Es gibt aber Blinde, das merke ich an meinen Schülern, die hier der Qualität dieser Stimme eine sehr große Bedeutung verleihen. Für mich ist diese Stimme einfach nur ein Informationsüberträger und damit egal, wie sie kommt.
Also mir gefallen diese Sprachausgaben nicht. Ich finde die sehr synthetisch und also ich kann mich damit eigentlich nicht sehr gut identifizieren. Also ich versuche am Computer möglichst mit Brailleschrift oder eben mit Großbildschirm, also es gibt ja Vergrößerungsprogramme, die dann die Schrift vergrößert am Bildschirm darstellen, zu arbeiten. Denn mit diesen Sprachausgaben konnte ich mich bis heute noch nicht anfreunden. Mich stört einfach diese synthetische Sprache. Mir fehlt in diesen Sprachen die Persönlichkeit. Ich meine, mir ist das schon klar, dass das technisch nicht möglich ist. Nur für mich hat Sprache, Stimme immer eine gewisse Persönlichkeit. Und mit dieser Stimme kann ich mich nicht identifizieren, weil ich mir eigentlich denke, das ist einfach nur synthetisch und diese teilweise verschwommenen Laute, die hier von sich gegeben werden, sind dann für die Arbeit, wenn ich damit arbeiten würde, eher kontraproduktiv.
Tab, Dateityp, Tab, öffnen, Schalter, Tab, abbrechen, Schalter, Tab, suchen, Tabel, Dateityp, Doppelpunkt, eigene Latte, Tab, öffnen, Schalter, D, Doppelpunkt, Tab, der Klammer, suche, Doppelpunkt, Ausklappliste, gewählte Orte, eigene Dateien, Tab, zurück, Schalter, Tab, abwärts, Schalter, Umschalt, Tab, zurück, Schalter, zurück, Schalter, Tab, abwärts, Tab, Listenansicht, hallo.rtf.
Oh, yes, absolutely. Anytime anyone takes too much of a holiday from the physical training of the voice, you can hear it, because the voice is no longer connected. The voice, is actually the body, is actually part of the body when it is delivered, and there is no physical connection because you haven't worked hard, you haven't been working with combining an instantaneous vocal production from the diaphragm, the resonant cavities of the face, and the vocal cords. Then you hear it, because you hear a sound that is very strained, and a sound which cannot live very long, because, I mean, you destroy your voice, because then it comes from usually the vocal cords. And there's a lot of people that try to make certain sounds, you know, they try to do certain things, and they don't have a basic training, and so they really hurt themselves. And so the diaphragm, what is most interesting is when you spend years and years learning to sing, you learn how to initiate. You have to think about it, but you initiate the sound. You know exactly where on the skull, which is why I like this thing, these things, but where exactly on the skull, let's say if I'm supposed to sing a D flat or a D, I hear it, I know where it's produced in the skull. I know exactly. It's like a sensation of going right over the skull like this. It's like you loosen up your I feel the sense of loosening up the jaw and the skull and everything, and then taking this breath, and then bam, right on the note, you know? Just like this, no approaches to the note, none of this. And so that is very, you can want to do it. And maybe you can do it once. But if you want to do it 15 times, you really better know what you're doing. So you hear it, so it is a physical, it is most definitely an athletic thing.
Yeah, I see, yeah. Absolutely. The voice is very much part of the body. As any singer or reader will tell you, the voice can quickly disappear. But then the voice is also, it's a very complex relationship to the body, I think, because it is the body. It's an expression of the materiality of the body and the biological working of the body. But then it's also connected to the psychological aspect of humanity, the emotional aspect of humanity, which is a mixture, I think. You know, I listen a lot to voices and hear emotion quite clearly and hear identity. Voices are extraordinarily subtle carriers of identity, you know, in a way they're like fingerprints. No two voices are the same. And they carry meaning, of course, they carry ideas. A voice carries ideas, but it carries it with an extra element of emotion that is less present in the written word. So, yes, it is part of the body, but then it's also outside the body. That it's one of the parts of the body, like urine and feces, for example, that exit the body. In some ways it can be a waste product in the same way. You know, and there are these great expressions like the American expression, talking trash. But it's interactive as well. So I think as soon as a voice leaves the body, then it begins to interact with other voices. And of course they're mixing in air. There's a molecular exchange. And it becomes part of the environment. It's that mysterious thing about sound that, you know, it enters the body physically. And it leaves the body physically. So it begins to melt into the environment as soon as it's expelled. And I think that makes the voice another kind of symbol, which is our connectedness with our environment and with other human beings. So it gains another dimension in that sense.
Und manchmal ist es aber auch, das finde ich auch, ist mir auch ganz wichtig, eine Stimme, die irgendwo auf der Straße plötzlich irgendwie so aufklingt, wo ich nicht einmal eine Zuordnung treffen kann, wer von wem, von welchem Menschen das jetzt kommt. Und wenn ich es könnte, würde mir der nichts sagen, weil ich ihn nicht kenne. Ja. Also dieser überpersönliche Aspekt von Stimme ist auch sehr wichtig, ist auch ein Widerspruch. Auf der anderen Seite ist es sowas zutiefst Persönliches, ja. Und auf der anderen Seite ist es etwas, was weit über die Person hinaus weist. Irgendwie in einem Bereich, der so entgrenzt eigentlich. Also von dieser Begrenzung durch die Person, die geht bis zur Haut und da beginnt sie und in die andere Richtung ist sie da nicht mehr vorhanden, wo die Haut endet oder so. Das ist, glaube ich, ein Irrtum, die geht viel weiter, die Person. Ja. Und die Grenzen der Personen sind durchlässig. Und das ist etwas, was Stimme sehr stark vermittelt einfach. Ja? Weil es so ein Medium ist, weil es so zwischen den Menschen ist. Nicht? Von mir zu dir gesprochen, dazwischen. Wo höre ich da auf und wo fängst du an? Ja? Das ist durchlässig. Es ist sicher Teil des Körpers, würde ich sagen, aber es ist nicht auf den Körper begrenzt.
Ihr könnt nur mit den Händen sprechen.
Brechen.
Aber ein bisschen lauter.
Brechen.
Du musst sprechen, ja. Leider. Weil das ist das für, was sag mal, ist das für euch immer leichter sprechen? Ist es leicht sprechen, oder?
Normal.
Du sagst, sprechen ist normal. Sprechen deine Eltern?
Ja.
Eben. Du hast hörende Eltern und die Eltern sprechen mit dir. Und das ist dann deine? Deine Mutter spricht, also ist deine Muttersprache die normale Lautsprache. Das ist die Lautsprache.
Ja, mein.
Und es läuft ja derzeit im Fernsehen so diese Schiene, sie können nur gebärden. Dadurch haben sie dann oft Probleme. Liegt zum Beispiel im Spital und die Krankenschwester sagt zu mir, ich war ja ganz erstaunt, die spricht ja mit mir, die versteht mich ja. Sag ich, ja, warum nicht? Naja, sie hat im Fernsehen gesehen, dass Gehörlose nicht sprechen können, nur gebärden können. Man muss ein bisschen aufpassen, es gibt das und es gibt das. Es kommen ja Informationen, die zum Beispiel, Rex, ne, die schauen sich Rex an und da sieht man dann eine Hörbehinderte, die nur gebärdet, die eine Dolmetscherin braucht, für kleine Konversation. Na okay, das glaube ich. Ne? Das ist doch die große Menge, die das sieht.
Christoph, kennst du deine eigene Stimme?
Ach,
genau. Du hörst dich selber sprechen.
Ja.
Ja. Wie ist deine Stimme? Laut oder leise? Mittellaut. Hast du eine hohe Stimme oder eine tiefe Stimme?
Normal.
Ja. Was hast du früher für eine Stimme gehabt in der Volksschule, als du klein warst? Kannst du dich erinnern? Wie du klein warst, ja. Was hast du da für eine Stimme gehabt? Kannst du dich erinnern?
Laun.
Ja, stimmt.
Laun.
Eine laute Stimme. Du hast immer sehr schöne Stimmen. Sehr gut, ja. Eine helle. Eine helle Stimme. Was hast du für eine Stimme,
bitte?
Eine Frauenstimme. Du hast. Ja. Hörst du dich beim Sprechen? Hörst du dich?
Ja.
Du hörst dich beim Sprechen. Jasmin, hörst du dich beim Sprechen?
Manchmal.
Manchmal. Was hast du für eine Stimme? Tief, hoch?
Mittel.
Zu Mittel, glaubst du? Hast du eine schöne Stimme?
Nein.
Nein, ich finde schon, dass du eine schöne Stimme hast. Dass du eine sehr nette Stimme hast. Jasmin, sag mal, wenn du die Hörgeräte trägst, hörst du dich beim Sprechen selber? Ja, ein bisschen. Wie hört man das? Wie?
Zu brüllen.
Du spürst das, ja? Das stimmt.
Ja,
du spürst
das? Beim Hals spürst du es, aber hörst du, wenn du laut sprichst? Laut kannst du hören. Und wenn ich einmal sehr laut spreche, das hörst du durch den Hörer. Ja. Ist das angenehm, wenn es sehr laut ist, wenn du in der U-Bahn bist, es ist sehr laut. Die Bremsen hörst du, das Menschen, ja, das tut weh, das stimmt. Toni. Na, beschreib, ja, aber du
sprichst.
Aber sprich jetzt über deine Stimme. Hörst du deine Stimme? Sprichst du tief, hoch?
Stimme.
Du hast eine hohe Stimme, glaubst du. Was ist bei deiner
kleinen.
Deine kleine Schwester.
Nein,
wenn die spricht, was hörst du da?
Bitte.
Ja. Wenn die normal lauscht, hörst du sie, aber wie ist denn das? spürst das. Und wie ist denn das, wenn deine Stimme... Wie singen ist das? Markus, wenn deine Mama mit dir spricht, wie ist das? Ja, wenn die Mama spricht, hörst du da was? Nicht. Wenn du sprichst, hörst du dich selber? Du spürst das, ja. Du spürst das. Christoph, und du hörst und spürst dich beim Sprechen.
Ja.
Machst du jetzt Stimmversuche, Markus? Was machst du? Hast du jetzt was probiert?
Nein.
Und das hörst du? Ja klar, das hörst du.
Also, die Ausbildung am Konservatorium ist auf seine Weise sicher sehr umfassend. Was sehr toll ist hier, man hat die Chance, jeden Monat aufzutreten. Das ist sehr einmalig. Das ist zum Beispiel auf der Hochschule nicht so. Man hat die Möglichkeit, das, was man einstudiert mit dem Professor, innerhalb eines Übungsabends, die nennt sich halt Übungsabend, auszuprobieren, das halt in den Sälen des Konservatoriums stattfindet. Und dadurch steigt einfach auch die Praxis. Also ich muss ehrlich sagen, ich mag die Atmosphäre im Konservatorium. Es ist nicht allzu groß, das muss man sagen. Also verglichen mit der Wiener Hochschule ist es wirklich sehr klein. Aber ich mag es. Ich mag meine Kollegen, es sind sehr viele nette Kollegen. Man macht viel miteinander und es ist einfach auch nett, das muss ich jetzt auch einmal betonen, die Portiere im Konservatorium, die helfen wirklich einem sehr. Man kommt rein, man wird unheimlich nett begrüßt, also für mich zählt das schon sehr viel, das reinzukommen und ein mürrisches Gesicht zu sehen und ja, jetzt kommt wieder ein Student, das ist einfach hier nicht so. Ich habe am Konservatorium Sologesang gemacht, aber nicht abgeschlossen. Dann habe ich studiert Oper und Operette, die habe ich abgeschlossen. Sologesang hat man auch sehr viele theoretische Fächer, von Tonsatz bis Gehörbildung, Italienisch, Geschichte der Musik, Soziologie und alles, was halt dazugehört. Dass man einfach einen Basiseinblick in die Musik hat. Dann hat man auch einige praktische Sachen, wie zum Beispiel Nationaltanz, Bewegungslehre, Es macht auch großen Spaß, nebenbei einfach mal Harmonielehre zu machen und dann Gehörbildung und dann eben zur Bewegungslehre rüberzugehen. Mit der Stimme hat es wahrscheinlich wenig zu tun, andererseits hat es auch doch sehr viel zu tun, weil das Singen sehr mit dem Körper zu tun hat. Sehr viel Körpererfahrung benötigt und sehr viel Körpergefühl benötigt. Und also ohne Körper keine Stimme, sage ich. Das heißt ich will jetzt wenig in das Theoretische reingehen, was mit der Stütze und Zwerchfell und das Ganze, das will ich gar nicht ansprechen. Körper ist für mich einfach sehr in Verbindung mit der Seele. Wenn das eins in eins ist und wenn das zusammen gut arbeiten kann, geht auch die Stimme. Dann kann man auch wirklich gut lernen, mit der Stimme umzugehen. Nun, ich bin ein lyrischer Mezzosopran, habe wahrscheinlich für einen Mezzo eine nicht durchaus dunkle Stimme. Sie ist heller. Ich habe gelernt, meine Stimme zu schätzen. Sie hat mir viele Schwierigkeiten gebracht. Klar, man kämpft damit, man lernt es kennen und zu schätzen. Aber ich bin jetzt so weit, um zu sagen, ich mag meine Stimme. Was für mich unheimlich schön ist, was mich unheimlich fasziniert, ist diese Nervosität vor einer Vorstellung, die einem unheimlich, es ist wirklich fantastisch, dass durch diese Nervosität so eine hohe Leistung man erbringt. Es fordert unheimlich viel Leistung. Und in dem Moment, wenn ich auf die Bühne komme, ist es weg. Ich bin zwar, also nervös bin ich nicht, aber ich bin sehr gespannt. Es kann ich einfach in Worten nicht erklären. Das ist schwer das habe ich eigentlich noch nie versucht, in Worten zu erklären. Es ist wie als ob man von irgendetwas umhüllt wird. Bin auf einmal in so einem Energiefluss, den ich im normalen Leben nicht habe. Das ist das Schönste, was man sich eigentlich erhoffen kann. Für mich jedenfalls.
Ich denke auch, dass die Stimme, wenn wir von Instrumenten reden, das Intimste eigentlich ist, zumindest für mich. Aber wenn es um eine Art der Extrovertierung geht, es kann auch um Introvertierung gehen. Ich denke, dadurch, dass in einem selbst passiert, erzielt sie ihre Wirkung auch zunächst in einem selbst drinnen und erst dann draußen. Darum hat Singen für mich nicht das Kultivierte, was man jetzt unter Gesang versteht, sondern für mich ist eigentlich durchaus psychotrope Komponente. Dass also, dass da jetzt einmal das ganz gespreizt zu formulieren, so gewisse emotionale Triggerungen kommt, oder anders formuliert, ganz einfach, man kann im Wege des Gesangs, des Einsatzes der Stimmbänder, der Resonanzräume und auch das durch die Atmung ganz besondere Bewusstseinszustände erreichen. Und ich glaube, das war neben dem Sprechen, wo er der Grund, wieso man mit der Stimme überhaupt gearbeitet hat, als Mensch. Ne? Nicht nur sehr, um sich mitzuteilen, sondern auch um sich selbst zu transportieren oder in andere Bewusstseinszustände oder Bereiche der Existenz, wie auch immer, der Wahrnehmung. Ja,
hier ist ein Hour.
Ja, das war dermaßen ungewöhnlicher, nie zuvor erlebter Bewusstseinszustand, ja, durch Stimme und Hyperventilation, den ich auch nie wieder erreicht habe, muss ich sagen, ja. Und zu dem ich immer wieder hinsuche, ja. Der bei einer Fackelshow basiert ist, ja, wo das ganze Setting irgendwie passt hat, diese Ekstase auf der Bühne und die Zeit war, so einen Loop zu kriegen. Und der Techniker, den wir mit haben, das auch erfasst hat, dass es jetzt sein muss. Und das, ich kann das nicht beschreiben, es war einfach so außergewöhnlich. Aber das war also nur wegen der Stimme und der Körperlichkeit. Das ist unbeschreiblich. Das ist auch nie wieder gelungen. Nie wieder gelungen. Und wir, fürs Publikum scheint es so, dass ich manchmal dort war bei Aufführungen, aber es ist nicht so. Ich weiß es. Also das, ich weiß nicht, was es war, aber ich weiß, dass ich nicht dort bin, wenn Leute schon glauben, ich bin dort. Ne? Und das war es. Und das, vermutlich ist es auch das wahrscheinlich, was die Schamanen dann in ihren ganzen Zeiten hindurch ständig dann versuchen oder versucht haben, wenn sie ihre ähnlichen Gesänge gesungen haben, einmal diesen Punkt wieder zu treffen.
Es ist ja nichts Festes. Es ist der Veränderung unterworfen. Stimme entsteht auch. Ja. Entsteht also mit der Geburt des Menschen, ist die Anlage da und die entwickelt sich, verändert sich und irgendwann gibt es das nicht mehr in dieser Form. Und die wirkliche, im Umkehrschluss, die eine wirkliche Stimme, ja, den einen wirklichen Klang, gibt es halt einfach nicht. Ja. Gibt es nicht. Das ist ja so schwer zu akzeptieren, weil wir hätten ja so gern irgendwas, was uns ausmacht, was wir sind. Ja. Da ist eben die Stimme geradezu ein Beleg dafür, dass das einfach völlig illusorisch ist. Eben deswegen. Einmal so klingt, einmal so klingt. Bis zur Unkenntlichkeit veränderbar. Kein Kern vorhanden.
Da zog der Herr vorüber. Ein starker, heftiger Sturm, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging dem Herrn voraus. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben. Doch der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Beben kam ein Feuer. Doch der Herr war nicht im Feuer.
Das Sprechen, das Lautsystem, ist nicht denkbar ohne den Körper. Und umgekehrt, dieses Lautsystem, dieses grammatikalische System und die Metaphernbildung der Sprache, die ja in diesem Lautsystem, in dem Moment, in dem es zu einem System wird, enthalten sind, erzeugt den Körper. Weil der Körper ohne dieses Lautsystem nicht ist. Der Kernsatz an sich ist, ich bin. Der natürlich in dem Moment, in dem er ausgesprochen wird, als Satz selbst dieses Ich überhaupt erst erzeugt. Und dadurch, dass er zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort ausgesprochen wird, schafft er eigentlich auch die Aussage schon. Nämlich, ich bin jetzt hier an diesem ganz bestimmten Ort. Und dann verhallt er, oder weil das Sprechen selbst hinterlässt ja keine Abdrücke in der Wand. Und insofern verschwindet das und muss immer wieder gesprochen werden.
Das war »Die Stimme hinterlässt sehr wohl einen Eindruck bei dem, der hört«, eine Auseinandersetzung mit der menschlichen Stimme von Bruno Piesek. Nächste Woche gibt's das nächste Replay-Update von Robert Huber und Joel Bitten mit dem Titel »Plakatieren verboten«. Die Sendung schließt thematisch an die Ausstellung »Replay – Anfänge internationaler Medienkunst in Österreich« an, die im Frühjahr und Sommer vergangenen Jahres in der Generali Foundation in Wien zu sehen war. Der Audioteil der Ausstellung wurde von Heidi Grundmann kuratiert. Geöffnet hat die Ausstellung noch immer, und zwar online unter
kunstradio.at.
Technik der heutigen Sendung: Toni Benedikt. Redaktion: Elisabeth Zimmermann. Bei allen Hörerinnen und Hörern von Radio Österreich International und Österreich 1 verabschiedet sich als Moderator und Gestalter Andreas Wolf und wünscht Ihnen im Namen des gesamten Kunstradio-Teams noch eine angenehme Nacht.